eine noch so gute Arbeit in einer geregelten Form, die keinen Spaß macht, ist genauso anstrengend wie eine Arbeit, die Spaß macht, wo mein Herz dafür aufgeht, wo ich Leidenschaft besitze und wo ich nicht auf die Uhr gucken muss. Also es kommt immer darauf an, was ist meine persönliche Erfüllung? Was ist meine wirkliche Befriedigung? Was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Was ist mein Ego? Was möchte ich? Was ist mein Ziel? Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die sich heute jeder stellen muss, am Ende oder zunächst mal zu Beginn und auch am Ende. A, wofür arbeite ich, nämlich was ist mein Ziel, und zum Schluss habe ich mein Ziel erreicht. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Unilever. Ganz nach dem Motto, da ist das Huhn ganz aus dem Häuschen, oder Chicks don't cry. Mit diesen Wortspielen begeistert der Vegetarian Butcher Fleischliebhaber mit pflanzenbasierten Produkten. Durch die große Produktvielfalt mit 13 verschiedenen Produkten ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, einer der bekanntesten Köche im gesamten deutschsprachigen Raum. Ein Kollege nannte ihn auch schon treffend den bekanntesten Schnurrbart des deutschen Gastro-TVs. Ganz lustig, könnte man sagen. Aber auch eine bodenlose Untertreibung. Immerhin hat er die deutsche Gastronomie und Sterne-Gastronomie in den letzten Jahrzehnten wesentlich mitgeprägt, auch weil er ein sehr öffentlichkeitswirksames Aushängeschild dafür wurde. Nach seiner Ausbildung in Graz machte er eine unglaublich steile Karriere, zunächst als Patissier, und zwar nicht irgendwo, sondern in der legendären Münchner Oberschien unter Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. Mit seinem Le Val d'Or in Rheinland-Pfalz wurde er in den 80ern und 90ern und auch bis zu Beginn des neuen Jahrtausends schließlich nicht nur Sternekoch, sondern auch erfolgreicher Gastronom. Sein Zwei-Sterne-Restaurant auf der Stromburg ist bis heute noch jedem Gourmet ein Begriff. 2019 dann verabschiedet er sich von der Welt der Sterne-Gastronomie. Ist natürlich immer noch umtriebig, aber er macht auch keinen Hehl aus seiner kritischen und sehr oft auch konstruktiven Meinung zur Entwicklung eben besagter Sterne-Gastronomie. Da meldet er sich regelmäßig zu Wort. Ist oft sehr erfrischend, oft polarisiert es auch. Höchste Zeit also in Zeiten wie diesen, mit ihm das Gespräch zu suchen. Wie schätzt er in diesen turbulenten Zeiten den Zustand der Sterne-Gastronomie ein? Der Deutschen vor allem. Wo hapert's, findet er, wo nicht? Was sagt er zum kürzlich erschienenen Guide Michelin in Deutschland, zum Fachkräftemangel, zu gastronomischen Konzepten der Zukunft und so weiter und so weiter. So, ich freue mich sehr, über all das mit ihm sprechen zu können und zu dürfen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, der one and only Johann Lafer.
Ja, lieber Lukas, ich freue mich auch, dass wir heute mal die Zeit haben, uns ein bisschen in aller Ruhe über die bereits angesprochenen Themen zu unterhalten. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance bekomme, denn ich glaube, es ist doch im Moment eine Stimmung in der Gesamtsituation, über die man sehr, sehr lang und sehr ausführlich sprechen kann.
Und das Schöne ist, finde ich, daran auch mit jemandem zu sprechen, der zwei Dinge mitnimmt, die eigentlich die wenigsten so in eine solche Diskussion mitnehmen können. Erstens mal eine jahrzehntelange Erfahrung als tätiger Sterne-Gastronom, Koch, Unternehmer und so weiter. Und jetzt so ein wenig, ich hoffe, du gibst mir recht dabei, eine distanzierte Perspektive mit ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand, ein bisschen die vogelperspektivische Wahrnehmung, oder?
Das ist, du kannst auch Rentner sagen. Also ich bin ja offiziell Rentner.
Bist du offiziell in Pension?
Ja, klar. Okay. Ich bin ja über 65. Ich gehöre zu der Generation, wo man mit 65 in Pension gehen kann. Ich bekomme auch Rente jeden Monat. Also es ist auch ein gutes Gefühl, wenn man heute etwas bekommt, wofür man aktuell nicht täglich was leisten muss. Das ist ein gutes Gefühl.
Also jahrzehntelanger Selbstständiger, super Sache, oder?
Ja, ist auch wichtig. Ich glaube, das ist oft auch ein Thema, was heute sehr viele Menschen, die selbstständig sind, vergessen, dass man irgendwann ja auch mal nicht mehr auf dem Höhepunkt des Leistungszenits ist. Und dann ist eine Altersversorgung doch relativ wichtig, denn ich meine, jeder von uns arbeitet gerne. Ich bin auch sehr ehrgeizig und arbeite gerne. Aber es ist auch schön, mal eine Situation zu erleben, wo man nicht mehr diesen täglichen Druck verspürt. Ganz im Gegenteil, wo man mal fünf gerade sein lassen kann und sagen, nee, dieses Wochenende fahre ich mit meiner Frau mal nach Sylt, genieße mal die Sonne und genieße mal die Freizeit und denke nicht immer nur an irgendwelche Leute, die von mir was wollen, beziehungsweise auch das, was ich gerne machen möchte.
Ist interessant. Ich finde, du klingst gerade ein wenig wie jemand, der ja jetzt so 20 ist und seine Arbeitsmentalität bei einem Vorstellungsgespräch auf den Punkt bringt. Nee. Also so, du als jemand, der wirklich noch eine unglaublich arbeitsreiche Karriere mit viel Stunden, mit viel Fleiß, mit viel Engagement auch, viel unbezahltem Engagement auch hinter sich hat. Kannst du verstehen, diese neue Arbeitswelt? Kannst du das jetzt als Rentner vielleicht auch noch besser verstehen als vielleicht in deiner Zeit als tätiger Unternehmer?
Klar, ich kann vieles verstehen, weil die Generation der Bevölkerung sich tatsächlich natürlich geändert hat. Viele Dinge sind ja nicht mehr so, wie das mal war. Und der Mensch hat heute gewisse Ansprüche oder auch gewisse Werte, die wir früher vielleicht so im Detail nicht gesehen haben. Aber ich möchte bewusst etwas sagen, was mir wichtig ist. Ich glaube, eine noch so gute Arbeit in einer geregelten Form, die keinen Spaß macht, ist genauso anstrengend wie eine Arbeit, die Spaß macht, wo mein Herz dafür aufgeht, wo ich Leidenschaft besitze und wo ich nicht auf die Uhr gucken muss. Also kommt immer darauf an, was ist meine persönliche Erfüllung? Was ist meine wirkliche Befriedigung? Was ist meine Leidenschaft? Wofür brenne ich? Was ist mein Ego? Was möchte ich? Was ist mein Ziel? Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen, die sich heute jeder stellen muss, am Ende oder zunächst mal zu Beginn und auch am Ende. Wofür arbeite ich, nämlich was ist mein Ziel? Und zum Schluss habe ich mein Ziel erreicht. Und das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Ich meine, ich kann heute jeden Tag versuchen, 42 Kilometer zu laufen. Wenn ich aber kein Talent habe und auch nicht das Zeug dafür habe, ein ganz Weltklasse-Marathonläufer zu werden, dann ist es eine verschenkte Liebesmüh. Dann weiß ich ganz genau und ich muss eingestehen, dass meine Physiognomie des Körpers, dass mein Ehrgeiz, meine Ausdauer, mein Training einfach bestimmten Grenzen unterworfen ist. So, jetzt kann man sagen, man kann mit viel Ehrgeiz vieles wettmachen. Aber wenn es dann um die letzten 10-15% geht, dann kommt schon sehr vieles zusammen. Nämlich A, das ist das Talent, das ist die Anlage, das ist aber auch natürlich der besondere Ehrgeiz und die besondere Erfahrung. Und ich sage jetzt mal, den Willen zu haben, auch wenn es weh tut, noch einen Schritt weiter zu gehen, als das vielleicht jemand anders macht. Und das alles zusammen ist natürlich das, was ich von mir behaupten kann, was notwendig war, um bestimmte Ziele zu erreichen. Jetzt kannst du sagen, was hat das gebracht oder hast du es immer so gesehen? Ich habe es nicht so gesehen, weil ich einfach, ich bin sogar in München, obwohl ich sehr lange bei Witzigmann gearbeitet habe, noch zusätzlich morgens vor der Arbeit auf den Viktualienmarkt gegangen, um einfach zu schauen, was gibt es Neues, womit kann ich neue Desserts kreieren. Kein Mensch hat gesagt, ich soll das tun.
Genau das finde ich ja so spannend, weil das sind genau diese Anekdoten und diese Geschichten, die man so oft hört. Auch Eckhard Witzigmann hat mir mal gesagt, für ihn damals in seiner Lehrzeit und auch in seinen Wanderjahren, oft hatte er freitags frei, aber er war am Freitag, er ist immer in die Küche gekommen, weil was hätte er machen sollen? Er wollte einfach lernen, er gab ja einen Grund. Ja? Und ich frage mich dann immer ein wenig, wie kann man das jetzt einerseits dieser neuen Generation auch erklären, woher dieser Ehrgeiz kommt, weil die neue Generation ist ja nicht unehrgeizig. Sie will einfach nur mehr Freizeit haben. Ist es so, ist der Ehrgeiz abgeschafft worden bei der jüngeren Generation? Gibt es keinen Ehrgeiz mehr?
Ich glaube nicht, nein. Das könnte man pauschal auf keinen Fall so behaupten. Es ist natürlich so, dass die Interessen einer anderen Generation vielfältiger geworden sind. Natürlich ist die Freizeitsituation eine andere. Dann hat man natürlich auch in Verbindung mit einem Lebenspartner bestimmte Ansprüche. Und ich glaube, man muss noch ein Stück weiter früher anfangen. Es ist natürlich auch immer schwieriger heute, ich sag mal, eine Situation für sich zu finden, mit der man eine beispielhafte Karriere machen kann. Es gibt ja schon vieles. Natürlich brauchen wir heute neue Talente und neue erfolgreiche Menschen. Aber natürlich ist wie immer auch im Sport, wenn wir mal das Thema Fußball nehmen, die Luft nach oben, um Messi oder Ronaldo zu werden, natürlich dünner geworden. Warum? Weil es heute schon natürlich viele Möglichkeiten gibt, das Niveau sich anzueignen, aber dann fehlen manchmal so ein bisschen die letzten 15%. Ja. Und das ist in der Gastronomie ja ebenso der Fall. Das hat jetzt nichts mit deinem Talent alleine zu tun, das hat was mit der Ist-Situation zu tun. A, finde ich den Platz, wo ich mich verwirklichen kann? B, habe ich ein Umfeld, wo ich genügend Gäste habe, die das, was ich mache, auch annehmen oder zu schätzen wissen? C, kann ich mir das wirtschaftlich erlauben? B, bin ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Also das war ja früher aufgrund der nicht so vielen Leute etwas einfacher. Also ich überlege, als ich 1977 nach Deutschland bin, da war ja von dieser Art von Gastronomie, außer Witzigmann, oder das glaube ich, war noch gar nicht so richtig, da war ja überhaupt kein Platz vorhanden, da war auch niemand da, oder da hat man über das gar nicht gesprochen. Ich meine, heute der neue Michelin, ich glaube 370 oder noch mehr Restaurants, ich meine, das ist ja schon hart.
Das ist, das ist ein super Stichwort auch, was du da bringst, weil ich glaube, genau mit diesem Phänomen können wir uns da in diese Thematik, wo du jetzt sehr, sehr viele ganz wichtige Punkte angesprochen hast, gut vorarbeiten. Also Guide Michelin für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube 12. April, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, war da die Verleihung für Deutschland. Johann, schaust du dir eigentlich immer noch jede Michelin-Verleihung an oder schaust du dir auch heute, studierst du jeden Guide Michelin, zumindest für Deutschland, weiterhin durch? Ist das für dich weiterhin so etwas, was dich interessiert und was du verfolgst?
Natürlich ist man als Kollege interessiert an Kollegen, die man kennt. Wie entwickelt sich diese Person? Zum Teil als Freund, zum Teil als ein Platz, wo man gerne hingeht, zum Teil aber auch, was gibt es Neues? Wenn man heute sehr viel unterwegs ist in Städten, aber auch auf dem Lande, dann ist natürlich wichtig, dass man zumindest mal einen Überblick hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, selbst ich als, wenn ich das so sagen darf, ehemaliger Kollege, schaffe das nicht mehr. Ich schaffe es nicht, 374 Sterne-Restaurants für mich so zu behalten, dass ich also spontan sagen kann, wenn ich jetzt im Ort XY bin, da gibt's jetzt 2-Sterne-Restaurants, da muss ich mich erstmal informieren, da muss ich nachschauen. Und jetzt kommt ja das Allerwichtigste. Das ist ja vielleicht der wichtigste Punkt, wenn man das Thema schon mal anspricht. Der Stern ist ja eine Auszeichnung für gane Leistungen. Das heißt, ich bekomme ja eine Belobigung für eine Qualität, die ich im Vorfeld geleistet habe. Das ist ja nicht etwas, was ich für die Zukunft bekomme, sondern für die Vergangenheit. So, das heißt, zunächst mal sind es ja Leute, die das Zeug haben, aus der, ich sag mal bewusst, normalen Gastronomiesituation sich herauszutun in Form einer besonderen Leistung. Ja. Jetzt kommt aber erstmal die Tatsache, ich habe einen Stern. Jetzt kommt aber das Thema der USP oder die Vermarktung oder auch die Wahrnehmung. Ich meine, ich habe immer zu meinen Mitarbeitern gesagt, warum soll einer von Frankfurt nach Stromberg fahren, 80 Kilometer, er riskiert seinen Führerschein, er ist vielleicht schlechter wie in Frankfurt, er muss einen Haufen Geld bezahlen, weiß ich nicht, möglicherweise beim Nachhausefahren hat er keine Lust mehr, weil er müde ist und das Ganze dauert noch nur für die Fahrzeit hin und her fast 2 Stunden. Dann muss man sich ja im Klaren sein mit den Mitarbeitern und auch für sich selber. Warum macht er das? Und da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge. Das gibt einmal in dem, und das ist für mich eigentlich die wirkliche Voraussetzung, dass ich als Person, was schwierig ist, weil man sich ständig auch persönlich einbringen muss, eine Art Fangemeinde für mich rekrutiere, die sagen, Mensch, den Typen und seinen Inhalt, den schätze ich sehr, da möchte ich hin, der gefällt mir gut, davon habe ich jahrelang präsentiert durch meine öffentliche Wahrnehmung, durch das Fernsehen, da sagt dann die Oma zum Opa, Mensch, wir haben jetzt bald 40-jähriges Hochzeitsjubiläum, ich möchte komm, mal zu dem
Lava.
Ja, ich gehe mal zum Lava, den kenne ich aus dem Fernsehen, oder der eine sagt, ich möchte unbedingt auf meiner Bucketlist alle 3-Sterne-Restaurants einmal erlebt haben, oder für mich ist das Essen in solchen Restaurants wirklich ein absolutes Highlight meines Lebens, ein besonderer Genuss. Das sind verschiedene Zugangsformen zu solchen Restaurants. Nur bei 370 Restaurants wird das schwierig, weil ich meine, ich bin oft unterwegs, wie vorhin schon gesagt, und dann sagt so jemand zu mir, wir gehen in heute Abend, ich lade Sie ein in das Sterne-Restaurant. So. Jetzt fängt es damit an, dass ich erstmal gar nicht weiß, dass in diesem Ort ein Sterne-Restaurant ist. Und dann natürlich kommt die nächste Frage von mir automatisch, was ist denn da in diesem Restaurant das Besondere? Warum geht ihr da hin? Dann kommt natürlich immer die Aussage, ja, der ist besonders kreativ, da kann man gut essen. Klar, das ist aber selbstverständlich für ein Sterne-Restaurant, weil sonst hätte das Restaurant keinen Stern. Aber es kommt noch mehr dazu. Nämlich zum Beispiel, was oft vergessen wird, ist, wie ist dort die Atmosphäre? Gibt es einen Gastgeber? Also ich bemängle so oft, dass man sich heute versucht, perfekt zu verhalten. Man versucht, alles natürlich überprofessionell darzubieten. Aber ist es nicht oft auch die Menschlichkeit, die mich dazu bewegt, so etwas zu erleben? Ist es nicht oft auch, ich sage jetzt mal, eine Kleinigkeit, wo jemand mit mir ein Gespräch führt, was vielleicht sogar darüber hinausgeht, nicht nur, wie hat's geschmeckt und ist der Wein kalt genug? Ganz im Gegenteil, es ist dieses wertgeschätzt zu werden, fürsorglich betreut zu werden. Ich erzähle jetzt ein Beispiel, damit man das besser versteht. Ich war mit meiner Frau am Sonntag in einem Restaurant in Frankfurt. Wir hatten reserviert, wir haben aber extreme Verspätung gehabt, weil es ein Radrennen gab. Und wir kommen da rein, dann sagt das Mädchen, sagen wir, ja, es tut uns sehr leid, 1,5 Stunden zu spät. Dann sagt sie, kein Problem, alles ist gut. Wir wissen, heute ist Frankfurt halb gesperrt und Sie sind da, wunderbar. So, das war das Erste. Das war schon mal positiv, weil da können einer sagen, hallo, kennen Sie die Uhrzeit nicht da, jetzt kommen Sie 1,5 Stunden später. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir da bestellt. Dann kam, und ich bin mir sicher, dass dieser Mitarbeiter mich mit Sicherheit nicht erkannt hatte, war relativ jung. Und dann hat er gesagt, ja, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Möchten Sie ein Aperitif haben und möchten Sie das? Und sage ich, nein, wir hätten gerne einen schönen Wein. Dann sagt er zu mir oder zu uns beiden, ja, da schicke ich Ihnen gleich mal den Sommelier, der hat mehr Verständnis wie ich. Also alleine schon diese Herabgabe oder diese Ehrlichkeit zu sagen, nein, ich bin nicht befugt. Jeder andere wird, oh, ich empfehle Ihnen das und das und das. Nein, zu sagen, oder letztes Mal war ich in Leipzig nach dem Rüberboot, sagt die Frau, nachdem ich was frage, kann ich nicht beantworten, bin erst 3 Tage da. Mhm. Und das ist dieser menschliche Faktor, dieses, so du hast das Gefühl, ja, die meint's wirklich ehrlich mit dir, die macht jetzt keine Schau, die versucht jetzt, es menschelt, so. Dann kommt der Sommelier und sagt, was haben Sie denn gerne? Was würden Sie gerne bestellen oder was haben Sie bestellt? Dann empfehle ich Ihnen was dazu. Dann möchte ich auch gerne wissen, was kostet das? Ich möchte keine Katze im Sack kaufen und so weiter und so fort. Weil ich habe ja von vielen Sorten des Weines keine Erfahrung. Also muss ich ja, und jetzt kommt der wesentliche Punkt, jemand gegenüber haben, der es wertschätzt beziehungsweise ehrlich mit mir meint. Mhm. Der das Gefühl mir gibt, nämlich er ist der Fachmann, ich bin nicht der Fachmann. Also ich vertraue einem Fachmann. Und das ist jetzt kein, ich sage mal bewusst, Dummschwätzer, sondern der meint es wirklich so, wie ich es empfinden möchte, nämlich sie essen jetzt eine Ente, keine Ahnung mit was, und dazu passt ein kräftiger, was auch immer, vollmundiger Chardonnay oder ist ja wurscht jetzt was, dann habe ich das Gefühl, Mensch, ja, der will mir wirklich eine Freude machen, der will nicht mir was verkaufen, sondern der sagt, schätze ich so ein, dass die beiden da jetzt wirklich was wollen, was kompatibel zu dem Essen ist. Punkt 1. Punkt 2 geht es dann weiter, indem man auch mal eine Diskretion an den Tag legt. Was ich ja so schlimm finde manchmal ist, alle 2 Minuten schmeckt's. Schmeckt es, gefällt es Ihnen. Dann kommt der Nächste, schmeckt es Ihnen. Dann kommt die dritte Situation, das Weinglas, alle 2 Minuten darf ich noch nachschenken. Ich meine, ich habe eine Flasche bestellt. Ich habe nicht vor, die Flasche hier stehen zu lassen, sondern ich habe sie bewusst bestellt. Und ich bin mit meiner Frau sehr angeregt und unterhalten und immer darf ich nachschenken. Schmeckt es Ihnen? Also da finde ich auch so ein bisschen dieses Feeling für Atmosphäre ist ja auch wichtig. Und jetzt kommt das jetzt, was das Ganze noch gedoppt hat. Wirklich, und das sage ich jetzt aus tiefster Überzeugung, fand ich übertrieben, aber es hat mich persönlich sehr geehrt. Da kam der Restaurantleiter und sagt, man hat mich angerufen, Sie sind da. Ich bin heute nicht da im Dienst, ich bin aber vorbeigekommen, ich fühle mich so sehr bestätigt und ich fühle mich so sehr geehrt, dass Sie unser Restaurant besuchen. Das habe ich ja niemals gemacht, um den Restaurantleiter damit eine Freude. Ja. Ich wollte nur gut essen, mit meiner Frau einen schönen Abend verbringen und sonst gar nichts. So, und jetzt können wir diskutieren. War jetzt die Ende 1 Millimeter zu viel gebraten? War jetzt, ich sage mal, diese Teigtasche zu viel oder zu lange in der Flüssigkeit? Vollkommen uninteressant. Das mache ich mit mir aus. Das muss ich auch selber empfinden, weil das kann man auch nicht mit bunt bewerten oder kann man auch nicht sagen, das muss so sein, sondern es ist sehr viel Interpretationsfrage, auch eine Stilfrage. Am Ende zählt doch das Gesamtpaket. Es zählt doch einfach das, was ich so empfunden habe, was mich berührt hat. Mhm. Und Essen ist auch etwas, was mich berühren muss. Also wenn, ich sage immer das gleiche Beispiel, ich war vor ein paar Jahren mal in Tirol, weil ich habe jemanden, der an meinen Autos rumschraubt und dann sagt er zu mir, Johann, wir gehen heute Mittag mit meinen Mitarbeitern, mit den ganzen Mechanikern zum Stammessen ins Gasthaus. Ja. Möchtest du mitkommen? Sag ich, ja, ich würde auch gerne einen ausgeben. 7,50 € das Mittagsmenü mit Suppe und Hauptgang, werde ich nie vergessen. So. Und die haben mich angeguckt und ich habe gedacht, um Gottes Willen, der Lafer jetzt mit uns hier, wir mit unserem dreckigen Anzug da und der sitzt dann da, hochgeschniegelt mit seinem Jackett und weißem Hemd und was wird er jetzt sagen? Jetzt pass auf, dann gibt's eine ganz normale Frittatensuppe und dann gibt es zum Hauptgang Fleischpflanzerl oder Frikadellen oder Buletten mit so Karotten geschmort und Kartoffelpüree. Und jetzt sage ich etwas, Leute, das hört sich jetzt ganz komisch an. Zunächst habe ich gedacht, meine Großmutter lebt wieder. Den Geschmack habe ich nur gespeichert über meine Großmutter. Nicht einmal über meine Mutter, weil ich erinnere mich noch, wenn die Fleischpflanzerl gemacht hat und dieses Erdäpfelpüree, dann war ich im 7. Himmel, weil es war so aromatisch, so ehrlich, so natürlich, so. Und das hat nichts mit dem Geld zu tun. Und dann, jetzt erzähle ich das nach so vielen Jahren hier bei dem Podcast. Und dann war ich in so vielen Restaurants, wo ich 3.000 oder mit vielen Leuten noch mehr Geld bezahlt habe oder was auch immer. Geld spielt keine Rolle. Oder was jeder kennt. Und wenn du mich dann morgens schüttelst und sagst am nächsten Tag, ja, Johann, was hast du gegessen? Dann habe ich nur noch vereinzelte Berührungen. Und ich glaube, das muss man sich mal vor Augen führen. Und vielleicht ist das Wichtigste, was ich jetzt zusammenfassend sage, ist die Portion Selbstkritik. Nämlich, man muss sich als gelernter, verantwortlicher Mensch mit dem, was man kann, selbst hinterfragen. Würde ich das, was ich jetzt mache, gerne essen? Wäre ich damit glücklich? Würde ich freiwillig gerne diesen Preis bezahlen? Und reicht das, um mich zu begeistern? So, natürlich ist es auch von Situationen abhängig, wenn der mit seiner Frau Streit hat und schlecht gelaunt ist, dann ist das Essen natürlich auch im Hintertreffen. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der böse gucken kann und gut essen. Das lässt die Körpersprache nicht zu. Ja. Also der Keller merkt schon, ob der Gast jetzt wirklich gerne die Gabel zum Mund führt oder sagt, um Gottes Willen, hoffentlich ist bald vorbei.
Aber das ist interessant, weil das, was du jetzt sagst, dass man sich immer ein wenig hinterfragen muss und sich auch immer regelmäßig fragen soll, ist das, was ich mache, würde ich das selber jetzt auch gerne konsumieren, würde ich diesen Preis bezahlen? Ich erinnere mich da schon an ein Interview mit dir, ich glaube 2019, kurz bevor du dann die Stromburg geschlossen hast, wo du gesagt hast, irgendwie, du fühlst diese ganze Sterne, Gastronomie, Küche nicht mehr so. Es kann ja niemand mehr irgendwie diese 12 Komponenten auf so einem kleinen Mini-Fuzzi-Teller rausschmecken und irgendwie, also da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, du hast dich da sehr unbarmherzig auch hinterfragt und dann eine sehr ehrliche Antwort auf eine individuelle Fragestellung gegeben. Siehst du das heute noch immer so, dass du jetzt Johann Lafer von der deine Gastronomie schwieriger berührt wirst als von, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, simpler Küche?
Also das hat was zunächst mal mit meiner Herkunft zu tun. Ich bin ja auf einem Bauernhof in der Steiermark groß geworden, wo es ja nichts gab. Also wir hatten ja nicht die Fülle von dem, was man heute im Supermarkt bekommt. Wir mussten ja überlegen, wie wir mit dem selbstgeschlachteten Schwein und darüber hinaus mit dem angebauten im Garten oder auf dem Acker unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Das hat dazu geführt, dass natürlich ich von den Grundprodukten der Lebensmittel klare Speicherfähigkeiten hat. Für mich war immer, wenn meine Großmutter diesen Dämpftopf aufgemacht hat und dann die Kartoffeln für die Schweine nur gedämpft hat, roch das ganze Haus nach Kartoffeln. Da habe ich gedacht, wahnsinnig, ich würde am liebsten jetzt eine Kartoffel essen mit nur Butter drauf, so oder Salz. Das waren nur unbewusste Berührungen. Diese Berührungen habe ich damals so nicht eingeordnet, nicht geschätzt. Ich hatte keine Ahnung. Habe dann natürlich auf Basis dessen, was ich als Kind erleben durfte, dann im Ausland angefangen, auch natürlich in meiner Ausbildung, mehr daraus zu machen. Also nicht nur gekochte Kartoffel oder gedämpfte Kartoffel, sondern mehr daraus zu machen. Und irgendwann wurde aus dem Kartoffel das und da wurde das und da wurde das so. Und irgendwann hast du dir dann gedacht, warum muss ich jetzt eine Kartoffel zuerst frittieren, da muss ich sie dämpfen, da muss ich das machen und das machen, was oder dekonstruieren, was ist eigentlich am Ende der Sinn dessen, was ich für einen Aufwand betreiben muss, um das zu erzielen. Das war eine Möglichkeit, natürlich für uns alle eine neue Welt des Kochens zu lernen, also kennenzulernen, eine neue Welt zu entdecken. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich werde nie vergessen, als ich bei Adrian Ferrar im Restaurant saß in der Küche und es kam Schokolade mit Speck, dann habe ich mir gedacht, ja, also dieser Kreativität sind gar keine Grenzen gesetzt. Ja. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass wir demnächst alles x-beliebig mit allem verbinden und auch zusammen präsentieren können. Das hat sich ja dann auch so weiterentwickelt, aber es kam eine Zeit, wo ich persönlich das Gefühl hatte, dass selbst ich als Koch und noch viel mehr die Gäste überfordert sind mit dem, was sie bekommen. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich heute ein Auto produziere oder wenn ich heute eine Jacke produziere, ich mache es ja nicht für mich, sondern ich muss ja auch jemand haben, der hoffentlich sie mir abkauft. Und mit dem Restaurant ist das genauso. Also finde ich, dass man manchmal auf Teufel komm raus seine Eigenart und seinen Stil präsentieren möchte und sich aber nicht Gedanken macht über das, was jemand gegenüber eigentlich möchte. Und da entsteht ja oft die Diskrepanz, dass mich das dann nicht berührt, beziehungsweise es ist anstrengend. Also wenn ich heute essen gehe, darf es nicht anstrengend sein. Und was ich schon gar nicht mag, ist, wenn man mir heute sehr, sehr lange erklärt, von links nach rechts, was weiß ich, 10 Komponenten, dann nehmen Sie die Gabel und schieben Sie das von links nach rechts zusammen. Also wenn ich schon bereit bin, einen finanziellen Aufwand zu begleichen und dann noch dahin gehe und einen schönen Abend erleben möchte, dann muss man mir als Person mit meinem Charakter, mit meinem Verhalten auch einen gewissen Freiraum geben. Also ich gehe ja nicht immer hin, weil man, weißt, wir Köche denken immer, dass wir unverwechselbar sind, einzigartig sind, mit nichts zu vergleichen sind. Schau mal, wenn wir beide unterhalten uns heute über das System der neuen Nähmaschine, dann würde ich sagen können, ja, die Nadel und vielleicht die Antriebstechnik ist so und so, weil ich mir das vielleicht vorstellen kann, aber ich kenne keine Details. Und wenn man heute sieht, die gesellschaftliche Entwicklung, auch die Generationen, die ja zum Teil von zu Hause mit Kochen nichts mehr am Hut hatten, weil Vater und Mutter gingen zur Arbeit und das Essen war eher so am Rande ein Thema, vielleicht am Wochenende etwas mehr, dann haben die nicht diese fachlichen Vorkenntnisse. Die sind nicht so wie ein Jurastudent, der alle Paragraphen lernt. Und Essen ist ja auch eine Erziehungssache. Essen ist doch keine Sache, die wir als Mensch mitbekommen haben, sondern Essen hat was mit Entwicklung zu tun. Und wenn ich heute natürlich nie eine gute Tomatensuppe gegessen habe, dann habe ich ein Problem, sie auch zu verstehen. Das habe ich in meiner Schulmensa ganz extrem gehabt. Ja. Wir haben Bolognese-Soßen getestet mit Kindern. Ja, nur ein Kind von 90 Kindern vermeine besser als die anderen 89, weil sie so fixiert waren vom Geschmack, diese Geschmacksverstärker, was auch immer, die Körnung des Fleisches, das alles zusammen, das ist ein gewisses Erfahrungsreport wahr, was die Kinder haben. Und dann wird es eben schwierig, Menschen dafür zu begeistern, den nächsten Schritt zu gehen. Das hat was mit Bildung zu tun. Bildung und Erfahrung.
Aber ist das deines Erachtens jetzt auch objektiv besprochen, jetzt nicht nur aus einer persönlichen Perspektive, ist das objektiv gesprochen ein Problem der Sternegastronomie, glaubst du, dass sie für viele Leute unzugänglich wird, weil sie natürlich immer virtuoser wird, weil die Köche immer besser werden, weil immer neue Techniken dazukommen?
Es ist so, dass, ich sag mal, die Modernität ist Fluch und Segen zugleich. Zunächst mal beginnt es damit, dass natürlich man heute sich in der Community durch Instagram und durch Facebook und vieles mehr sehr stark beeinflussen lässt. Also es gibt ja wenige, die wirklich sagen, das interessiert mich alles nicht. Also wenn heute einer in New York, was weiß ich, Erbsen aushöhlt und sie füllt, glauben ja wahrscheinlich 10 andere, wenn sie das genauso machen, dann sind sie genauso erfolgreich. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube, dass
zu viel nachgeahmt in der Sterne-Gastronomie deines Erachtens?
Kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass man sich sehr stark von vielen Dingen blenden lässt. Man lässt sich sehr stark beeinflussen und man ist extrem, wie soll ich das erklären, man ist extrem erfolgsgeil und glaubt, wenn der eine 3 Sterne bekommt mit seiner Art, muss ich das ähnlich machen, um auch so erfolgreich zu sein. Das ist immer nur die Kopie, nicht das Original. Also deswegen behaupte ich ja, ich meine, selbstbewusste junge Menschen und deswegen bin ich auch manchmal so ein bisschen enttäuscht, dass immer nur dieses extrem Aufwendige an Gastronomie so hoch bewertet wird. Ich meine, nehmen wir mal das Thema ehrliche, gutbürgerliche Küche. Da gibt es doch ganz viele Dinge, die sind so wahnsinnig wichtig heute für auch das Heranführen an Geschmack, an Lebensgewohnheiten. Und deswegen sage ich immer, niemals bitte, niemals sollte man nur oben anfangen, sondern man muss auch erstmal unten die Basis erlernen, um dann später daraus etwas zu machen. Und da, glaube ich, ist eine Generation verloren gegangen, weil man natürlich durch diese neue Art von Küche, durch diese ganzen Interpretationen, molekularen, vieles mehr, sehr stark von der aufbauenden Substanz der Küche weggerückt ist.
Kennst du schon unser neues Produkt, die No Chicken Filet Slices von The Vegetarian Butcher? Mit den Ready-to-Eat No-Chicken-Filet-Slices von The Vegetarian Butcher kann ein Caesar-Salad, Chicken-Sandwich, Chicken-Wrap oder auch Bowls ganz pflanzenbasiert angeboten werden. Einfach auftauen, wenn gewünscht, mit eigener Marinade verfeinern, gegebenenfalls erwärmen und anrichten. Du sparst dadurch nicht nur Zeit in der Küche, sondern sie sind auch noch wirklich saulecker. Hörst du noch oder probierst du schon? Mehr Informationen findest du unter ufs.com/thevegetarianbutcher. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Johann Laffer. Ja, also ist schon eine starke Ansage, dass du sagst, es ist wie eine Generation verloren gegangen, die diese basische Handwerksfähigkeit der gutbürgerlichen Küche beherrscht.
Das kann man nicht pauschal sagen, aber sicherlich das, was wir früher mal sehr hart über uns ergehen lassen mussten, nämlich indem wir tagelang Zwiebel geröstet haben für ein gutes Gulasch und ich sag mal zig Kilogramm Knochen geröstet haben, um eine gute Schü zu bekommen. Das wird heute sehr oft durch ein Espuma, durch moderne Techniken ersetzt, wo ich immer sage, jetzt das ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber das Kochen als solches, das ist ein sehr vollumfängliches, komplexes Thema. Und ich glaube immer, ich sage es immer so mit meinen Worten, wenn man ein Haus baut, muss man erstmal ein vernünftiges Fundament erstellen, damit nachher die Kiste nicht zusammenfällt. Und ich meine, wenn heute einer mir sagt, ich möchte gleich im 3-Sterne-Restaurant Koch lernen, dann finde ich das komplett falsch. Weil wenn man heute in einer gutbürgerlichen Küche erstmal demütig lernt, wie die einfache, gute Rindsuppe gemacht wird, und daraus auch eine Erfahrung und eine Routine erarbeitet, dann kann man später sicherlich sagen, die Steigerung für mich ist, in der zweiten Stufe daraus eine Consommé zu machen oder noch mehr zu machen. Mhm. Aber ich habe zumindest mal verstanden, was ist das Prinzip einer guten Grundsuppe und dann kann ich mich weiterentwickeln. Das war mein Vorteil. Mein Vorteil war, dass ich natürlich in einer sehr, wie soll ich sagen, ja sehr normalen, eher konservativen Gastronomie aufgewachsen bin, mit dem Ergebnis.
Du hast in Gößerbräu gelernt in Graz,
ja, sehr genau.
Bodenständig.
Ja, sehr genau. Und ich auch Respekt hatte vor allem, weil ich habe gemerkt, was für eine Scheißarbeit es ist, nur Zwiebel zu schälen oder Pilze zu putzen oder Fleisch auszuschneiden. Und da habe ich auch oft das Gefühl heute, dass man viele Dinge voraussetzt und manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben sollte, Respekt haben sollte und was ganz wichtig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das ist Wertschätzung. Ich glaube, die Mitarbeiter heute, und vorhin war ja die Frage mit dem Ehrgeiz, die Mitarbeiter sind zu vielem fähig. Wenn man aber die Mischung zwischen Lob und Tadel wirklich gut findet, das Verhältnis muss stimmen. Ich meine, was nutzt mir das, wenn ich heute viel Geld verdiene und jeden Morgen zur Arbeit gehe und ich habe das Gefühl, mein nächstes Magengeschwür entwickelt sich. Das macht ja keinen Spaß. Dann nutzt auch die Kohle nichts, weil die muss ich dann zum Arzt bringen, damit er mir irgendwelche Tabletten verschreibt. Nein, ich denke, das ist das Zwischenmenschliche und natürlich, und das muss man auch sagen, wir leben im Jahr 2023, da hat sich ja schon sehr vieles verändert, nicht nur in der Gastronomie, sondern die gesamte Situation. Ja, das ganze Leben hat sich ja verändert und ich meine, vieles, was ja früher eine Nische war, ist heute gang und gäbe und man sucht natürlich heute auch nach Möglichkeiten, in der Regel mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen zu haben. Und wenn ich heute den Erfolg mancher YouTuber ansehe, auch im Kochbereich, dann habe ich oft das Gefühl, ja, warum soll ich noch was lernen, wenn ich auch auf diese Art und Weise wirtschaftlich und auch imagemäßig erfolgreich sein kann.
Findest du, gibt es in Deutschland, weil wir vorhin über Guide Michelin gesprochen haben und du da auch ein wenig Andeutungen gemacht hast, findest du, gibt es zu viele Sterne-Restaurants?
Nein, das kann ich nicht beurteilen, weil wenn einer wirklich was Besonderes macht und einen Stern verdient hat, dann muss er ihn bekommen. Das wäre jetzt also absolut falsch zu sagen, wir haben jetzt eine Grenze von so viel. Nein, ganz im Gegenteil. Ich finde, ein Land wie Deutschland, wo über 80 Millionen Leute leben, muss doch mindestens so viele Restaurants vertragen können. Die Frage ist nur, wächst die Gesellschaft mit der Entwicklung der Sterne-Restaurant mit? Gibt es genügend Potenzial an Kunden, die bereit sind, das anzunehmen? Also ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel. In der Modebranche gab es ja ganz viele verrückte, außergewöhnliche Modegeschäfte oder Modemarken. Und irgendwann haben die gemerkt, das ist zu viel Nische, das funktioniert nicht mehr. Also muss man sich ja heute dann überlegen, wo gehöre ich hin? Und ich meine, die Gesellschaft hat sich gespalten. Es gibt 2/3 der Bevölkerung, für die ist Essen Nahrungsaufnahme. Es gibt maximal 1/3 oder vielleicht eher nur 15% der Leute, die sagen, für mich ist Essen auch Nahrungsaufnahme, aber für Essen ist auch für mich ein Stück Kultur, etwas ganz Außergewöhnliches. Es beflügelt meine Sinne, es ist eine Atmosphäre, es ist so schön. Ich meine, es ist sowas Besonderes, es gibt so tolle Dinge. Ich meine, das ist wie mit dem Auto. Ich kann heute ein Auto kaufen für 5.000 Euro, ich kann es aber eins kaufen für 500.000. Ja. Und beides dient nur zum Fahren. Die Frage ist, welches Auto spricht mir mehr an und vor allem auch, ist das denn etwas, was mich befriedigt, was für mich eine Genugtuung ist? Essen hat was mit Belobigung zu tun, hat was mit Erfüllung zu tun, hat was mit Anspruch aller Sinne zu tun. So, und das muss mir was wert sein. So, und ist die Frage, was ist mir das wert?
Ja, was nach der Verleihung des Guide Michelin von einigen bemängelt wurde, auch Jürgen Dolasse hat in diese Richtung argumentiert, dass der Stern zu inflationär vergeben wird und nicht mehr so viel wert sei, weil es jetzt so viele Sterne-Restaurants gibt. Ist da was
dran, deines Erachtens? Ja, gut, es ist ja immer so. Schau, ich meine, wenn du heute 16 Bundesliga-Vereine hast, ist die Attraktivität für 16 Vereine. Habe ich 160 Bundesliga-Vereine? Ich meine, wir willst das noch alles sortieren? Wir willst das noch alles fokussieren? Also das ist klar. Also das ist immer so, willst was gelten, macht dich selten. Aber bei 360 Restaurants, gut, die 3-Sterne-Restaurants, die 10 natürlich, die haben natürlich das Attribut, das ist was ganz exklusiv, was Besonderes. Ja, aber da kommen wir schon zu den 2-Sterne-Restaurants. Ich weiß nicht, wie viel es gibt, aber ich schätze mal 40 ungefähr oder vielleicht ein wenig. Ja, überleg dir mal, wie will ich jetzt, wenn ich einer von 40 bin, für mich eine Situation schaffen, die den Menschen aus München veranlasst, ich sag's mal bewusst, irgendwo hinzufahren, 400 Kilometer, weil der 2 Sterne hat.
Ja.
Ja, ich meine, das ist ja 40 Mal gibt's diese Auszeichnung. Jetzt wie schaffe ich das? Was mache ich? Ich meine, es ist schwierig. Es ist vielleicht von Marketingseite her ist natürlich, das sagt der Lase, hat er recht. Von Marketingseite her ist natürlich ein Fluch. Aber es ist halt auch für die Gastronomen auch ein Segen, weil sie zumindest mal irgendwas haben, was der andere nicht hat. Und es ist ja in Deutschland bei 340 ausgesehenen Restaurants ja immer noch ein Privileg. Ja? Wenn es jetzt 1000 sind, dann würde ich sagen, dann wird es schwierig.
Aber genau, es ist ja doch weiterhin ein Privileg. Was ich auch ganz interessant finde, ist, weil ich auch regelmäßig den Diskurs in Frankreich mitverfolge, diese Diskussion, werden die Sterne zu einfach gegeben? Ist das zu inflationär? Die gibt's in Frankreich gar nicht. Also
kann ich nicht beurteilen.
Freut sich eigentlich jeder über den Stern. Ist das irgendwie ein bisschen deutsch auch, das gleich wieder irgendwie so ein bisschen zu hinterfragen und das gleich wieder so ein bisschen runterzuziehen? Ne?
Also ich war jetzt in Istrien und ich habe etwas gehört, was ich nicht bestätigen kann, aber was ich gerne mal sage oder wiedergebe. Dass das Land Istrien einen großen Zuschuss bezahlt, dass der Michelin in Istrien erscheint. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist offensichtlich so, weil man ja als Tourismusregion sich zusätzliche Werbung oder Marketing verspricht, indem man dort diese besonderen Restaurants auch nimmt und sagt, komm in das Land, da gibt es nicht nur das Meer, da gibt es tolle Hotels, da gibt es auch Sterne-Restaurants. Ja. Das hat mit Sicherheit eine allgemeine Auswirkung, einen Anziehungspunkt auf bestimmte Situationen. Aber ich meine, ich habe noch nie mit einem Tester persönlich gesprochen, ich weiß auch nicht.
Wirklich? Du hast noch nie mit einem Guide-Michelin-Tester?
Nein, noch nie. Ich habe früher mal, war ich mal bei dem Herrn Bareis, da gab es immer solche Gespräche, da hatte ich damals einmal mit jemand, sagen wir so, am Rande die Gelegenheit, aber ansonsten habe ich nie gesprochen und ich will es auch gar nicht. A, ist das für mich kein Thema mehr und B, muss ich einfach sagen, wahrscheinlich gibt es da keine Formel, ich weiß auch nicht. Also ich kann nur sagen, und das sage ich jetzt, das werden Sie auch über mich gesagt haben, die Bandbreite des Inhaltes von einem Sterne-Restaurant, die ist manchmal so unterschiedlich, dass ich mich selber manchmal frage, was hat die veranlasst oder was hat die nicht veranlasst, dem mehr zu geben. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe oft Erlebnisse im Restaurant und ich frage mich, dass der keine 3 Sterne hat. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht erklären. Vielleicht ist es jetzt, liegt es an meiner Laune, an meinem Empfinden, an meiner Berufserfahrung, dass ich das nur so empfinde. Es ist ein unbeschriebenes Blatt, es ist ein Geheimnis, das werden die auch nicht verraten. Aber letztendlich muss jeder wissen, verstehst du, der dafür verantwortlich ist, was macht man? Ich meine, der Michelin hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Also wenn das jetzt inflationär wird, dann würden die Leute sagen, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug? Ich kenne mir eh nicht mehr aus. Ganz im Gegenteil. Ja, aber das ist die Gesellschaft. Warum ist das so? Weil natürlich viele junge Leute in sehr erfolgreichen Restaurants arbeiten, irgendwann die Chance bekommen, selbstverantwortlich zu arbeiten. Und dann ist es naheliegend, dass da vielleicht etwas rauskommt, was genau in die Richtung geht, wo der junge Mann oder die junge Frau vorher gearbeitet haben.
Also wenn man es jetzt runterbricht, ich glaube, alle sind sich einig darüber, ja, es gibt viele Sterne-Restaurants, ein Stern oder 2 Sterne sind jetzt nicht mehr das, was die gesamten Scharen ins Restaurant treibt. Du hast es jetzt vorhin auch zu Beginn unseres Gesprächs angesprochen, es braucht auch immer so ein bisschen was wie ein USP und diese menschliche Dimension, die muss irgendwie wieder ein bisschen zurück ins Restaurant. Jemand, der jetzt ein erfolgreiches Restaurant im Segment der Spitzengastronomie oder einfach ein erfolgreiches Restaurant führen möchte. Wo sagst du, das ist für dich ein gutes, zukunftsträchtiges Restaurant, das funktioniert?
Also ich würde gerne, und das ist jetzt wichtig, auch weg von dieser Sterne-Gastronomie, wir sprechen hier von einem luxuriösen Segment, das ja auch nicht für alle Menschen zugänglich ist. Wir müssen ja auch mal darüber sprechen, dass auch andere Menschen ein tolles kulinarisches Erlebnis genießen wollen. Von der einfachen Currywurst bis zu einem Landgasthof und vieles mehr. Ja. Und das sind für mich auch die wahren Helden der Gastronomie, die einfach auf ihre Art und Weise jeden Tag ehrlich kämpfen und ehrlich versuchen, in der Regel dem Gast was Gutes zu bieten. So, jetzt muss man mal ein bisschen zurückgehen. Also, ich glaube, wir haben eine neue Situation. Wir haben eine Situation, dass wir eine Generation oder zwei Generationen jetzt aktuell vor uns haben, wo das Thema so ein bisschen von der Wahrnehmung durch das Übergeben der Eltern nicht mehr ganz so pragmatisch war wie bei uns als Kindern. Die Mutter geht zum Teil auch arbeiten, was sie muss. Und dann ist natürlich diese kulinarische Bildung durchs Mitbekommen, so war es bei mir zumindest, nicht ganz so präsent. Also ist es schon mal schwierig, diese Vielseitigkeit oder diese Vielfalt der Gastronomie zu lernen oder beziehungsweise sie mitzubekommen. So, und dann geht's ja los, dass auch gewisse Vorurteile da sind. Und wir haben ja auch das Thema, dass heute wir viel mehr Erfahrungswerte haben, was Ernährung ausmacht. Wir haben ja auch neue Richtungen bekommen. Wir haben ja vegan sehr erfolgreich, vegetarisch sehr erfolgreich. Ich meine, wenn ich zurückdenke an die Gösser, da gab es als vegetarisches Essen eine Gemüseplatte mit Spiegelei und als Vorspeise einen gemischten Salat. Stell dir mal vor, heute wird der Gast sagen, der Koch ist schon Danke gestorben. Ja, das ist ja wahnsinnig. Also ja, es ist ja irre, also was sich da verändert. So. Ja. Also ist es so, dass jetzt kämpfe ich wirklich dafür. Es darf nicht sein, dass wir immer nur über diese Sterne-Restaurants sprechen. Es muss so sein, dass wir über die Gastronomie insgesamt sprechen, weil es sind zum Beispiel diese Familienbetriebe, die niemals ihr eigenes Gehalt oder den Aufwand zugrunde legen, aber so ehrlich und so toll kämpfen, um wirklich Erfolg zu haben, den Menschen was Gutes zu bieten oder diese ganzen Almhütten oder was da so alles gibt. Ich kann immer sagen, ich habe den größten Respekt, weil die haben auch ganz andere Voraussetzungen. Vielleicht wie so ein Sterne-Restaurant, wo alles bipifax und alles schön gemacht ist da, sondern die müssen unter manchen sehr schwierigen Bedingungen auch etwas Gutes auf den Tisch zaubern oder beziehungsweise auf den Teller bringen. Und deswegen, glaube ich, ist heute Folgendes wichtig. Erstens, fangen wir jetzt mal ganz von vorne an, die Branche braucht Vorbilder. Die Branche braucht anfassbare Vorbilder. Der Sport schafft es. Guck mal, der Sport schafft es, ob das jetzt damals Tennis war, ob das Fußball ist, ob das Formel 1 ist, obwohl Formel 1 ja auch für normalen Bürger nicht erreichbar ist. Aber warum geht jemand zu Formel 1, Beispiel Verstappen, da fahren die Leute aus Holland mit 80.000 in die Steiermark und gucken zu und nach drei Runden wissen sie schon gar nicht mehr, wer wo ist, weil sie schauen nur nach dem Helm, nach dem Auto und sie kennen gar keine Reihenfolge mehr. Aber was hat dieses Thema bewirkt? Eine Faszination. Man hat plötzlich jemand berührt, nämlich der Fahrer, das Team hat etwas ausgelöst. Und ich sage es immer, das ist die Fanbase. Und diese Fanbase oder diese Vorbildbase ist natürlich etwas, was wir brauchen. Wir brauchen einfach Leitbilder. Wir brauchen anfassbare, akzeptierte Menschen. Und das halte ich manchmal für sehr schwierig bei uns, gerade in Deutschland, ist, wenn jemand Erfolg hat, dann wird man sehr oft angegriffen, man wird sehr oft beneidet und man wird sehr oft rasiert, weil man ja sagt, das geht ja nicht, das kann nicht der Einzige sein. Und zweitens braucht man, man auch eine Standhaftigkeit. Ich glaube, dass man heute, und das ist sehr oft der Fall, zu schnell zu viel will. Das funktioniert nicht. Gastronomie ist ein Erfahrungsgeschäft, ist ein langfristig angelegtes Geschäft und man muss da schon auch gewisse Erfahrungen sammeln. Also ich habe zum Beispiel in den Betrieben, wo ich am wenigsten war, auch am wenigsten behalten, weil mir die Routine gefällt hat. Und das ist ganz wichtig.
Du hast es jetzt eben mit dieser Vorbildwirkung angesprochen. Man könnte jetzt sagen, naja, in den letzten 10, 20 Jahren hat es ja schon diese Koch-Superstars jetzt gegeben. Ja? Findest du dennoch, hat es die Branche irgendwie verabsäumt oder noch nicht geschafft, da so richtige Helden zu produzieren, so im Sinne wie beim Sport? Also findest du, hat das die Gastronomie nicht geschafft?
Ja, und wenn ist ja, wie soll sie es machen? Ja, ich kann dir das erklären anhand von Sport. Das ist ja unser super Beispiel.
Ja.
Ein Fan, also ich ist kein Kunde, das ist nämlich ein Fan beim Fußball. Ein Fan, der kommt immer, auch wenn es dem Verein schlecht geht. Ein Kunde guckt genau, wo ist was besser, wo ist was günstiger oder wo ist was so. Also man könnte auch einfacher das Ganze nennen, Lobbyarbeit. Die Lobbyarbeit, guckt doch mal heute an, nehmen wir mal die Gewerkschaft der Industrie oder so, was machen die für eine Lobbyarbeit, um die Mitglieder zu haben? Und in der Gastronomie ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, dass wir eine sehr starke Lobbyarbeit haben. Nämlich, wenn so wie jetzt wir einen großen Fachkräftemangel haben, dann muss man doch aus meiner Sicht mit Leuten, die beweisen, wie erfolgreich sie sind im Hotelgewerbe, im Gasthaus, in der Sterne-Gastronomie, zusammen ein Roundtable machen und sich überhaupt überlegen, was können wir tun und wenn, was machen die Vorbilder überhaupt, um so erfolgreich zu sein? Und dann kann man daraus lernen. Aber ich habe heute das Gefühl, es wird immer nur gemeckert, es ist immer nur alles negativ, statt dass man das ins Positive dreht und sagt, Mensch, lass uns doch mal gemeinschaftlich überlegen. Lass uns doch mal mit den Leuten, die wirklich was bewegen, die Vorbilder sind, den auch ernst zu nehmen. Und nicht, wenn der da vorne was behauptet, da gibt's gleich einen Shitstorm und ist alles scheiße, der hatte leicht Lachen da und so weiter. Vergiss es einfach. Leben und leben lassen mit dem Ziel, dass es eine große Gemeinschaft ist. Weil ich sage jetzt mal, wenn heute keine Leute mehr reisen in eine Tourismusregion, dann kann der noch so geil sein mit seinem Restaurant, dann wird er keine Gäste haben. Also ist doch so das Interesse von allen Beteiligten, dass am Ende das Zusammenspiel ist. Und wenn ich viele Regionen in Europa nehme, ja, und dann denke ich drüber nach, warum fahre ich dahin? Ja, dann ist es natürlich die Gegend und vor allen Dingen die Kulinarik. Oder das Besonderheit, nämlich da gibt's guten Wein, da gibt's was Gutes zum Essen. Natürlich gucke ich mir auch die Stadt an. Aber es ist doch, wer von uns fährt hin und wird den ganzen Tag nur am Strand liegen, 12 Stunden, und sagt, Essen ist doch egal. Das ist ein fester Bestandteil des täglichen Lebens.
Ja. Aber das heißt, du bemängelst da schon auch ein wenig so die institutionelle Arbeit der Gastronomie, also Stichwort Verbände, Zusammenschlüsse und so weiter. Wird da zu wenig deines Erachtens, zumindest in Deutschland, an einem Strang gezogen?
Also auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher, weil ich sage jetzt ein Beispiel, was mich erschüttert hat. Ich habe auf der Internorge diesen Next Chef Award gemacht, die jungen Talente ja sich dort präsentieren. Ich bin da nur, sagen wir mal, als Koch, ich hatte die Idee damals, Mitgestalter. Ich habe damit gar nichts zu tun. Es bringt mir nichts. Es ist nicht, dass ich jetzt da irgendwie mich selbst daran bereichere, sondern ich versuche das sehr, sehr inhaltsstark und sehr gut zu machen, um jungen Leuten eine Bühne zu geben. Mhm. Und dann kommt da der Präsident der Deutschen Köche, der aktuelle Präsident, und da muss ich da hingehen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt, aber ich hatte den Namen nicht mehr präsent, weil ich ihn nur auf der Messe in Luxemburg bei der Kochkunstausstellung kennengelernt habe. Muss ich erst mal fragen, wie heißen Sie? Ist schon mal peinlich für mich als Kollege, scheiße, dass ich den fragen muss. So. Und dann stelle ich ihn vor, in dem Publikum und auch den Teilnehmern, sagen wir mal, Kandidaten. Und dann merkst du so quasi, was? Präsident der Küche gibt's auch? Und dann kommt sofort die Frage, ja, was macht denn der eigentlich? Und wieso ist der, den kenne ich ja gar nicht, wo arbeitet der und so weiter und so fort. Jetzt bitte nichts gegen diese Person. Diese Person schätze ich sehr. Der ist bestimmt erfolgreich und ist ein toller Mensch. Aber wir brauchen natürlich wie immer irgendwie Leuchttürme, auf denen die Menschen hinaufschauen können. Und da muss ich sagen, da müssen wir in Zukunft einfach ja eine Situation schaffen, gemeinsam sind wir stark. Ob die Schnitzelbude oder ob der Sterne-Restaurant. Denn das ist ja die Familie, und die Familie Gastronomie ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig, ein Unternehmerzweig. Und keiner möchte ja sagen, verstehst du, wir möchten darauf verzichten, oder in Deutschland kann sich der Staat das leisten, dass diese Branche nicht mehr existiert. Ganz im Gegenteil, man kommt ja viel Umsatzsteuer und vieles mehr, was da passiert. Aber dann gibt's immer die Sachen, ja, jetzt müssen wir kämpfen, dass die Mehrwertsteuer runtergeht und so weiter. Man versucht immer Nebenschauplätze aufzumachen, und das eigentliche Problem dessen, dass wir erstmal ich sag mal, einen Heiligenschein brauchen, der, weißt du, was ich meine, der sagt, ist so ein geiler Beruf oder so schön und da kann ich das machen. Das brauchen wir. Und ich meine, und das kommt noch dazu, das muss man auch sagen, da kann ich mich bis vor wenigen Jahren einschließen. Man hatte auch keine Zeit, sich darum zu kümmern. Man hat selber versucht zu überleben. Man hat gekämpft von vorne bis hinten. Man wusste, sein Alltagsgeschäft ist so angelegt, dass man das kaum noch schafft. Und jetzt soll ich auch noch was extra machen. Und das mache ich nicht. Deswegen, ich bin heute der Meinung, dass wir den Wegen, also ich gehe zum Beispiel jetzt am Freitag in eine berufsbildende Schule nach Bernkastel-Kues. Ich werde dort den ganzen Vormittag mit den Schülern, mit den Berufsschülern kochen und werde denen aus meiner Lebenserfahrung erzählen. Denn ich habe damals auch nur Koch gelernt, A, weil ich natürlich meiner Mutter helfen wollte in der Küche, aber B, weil ich von jemand mitbekommen habe, der Schiffskoch ist und viel Geld verdient hat. Also der heißt, diese Aussage, diese Empfindung von dem Mann hat mich ja motiviert, zusätzlich noch den Beruf zu lernen. Und wenn man,
das ist eine Heldenstory,
genau. Das ist ja überall so. Schau, es gibt ja so viele Berufssparten, wo auch nur solche Leute entstehen, weil sie irgendein Vorbild hatte oder sie wollen Superman werden oder was auch immer, weil diese Person Superman einen Eindruck hinterlassen hat, der Kräfte freisetzt, der Wünsche freisetzt und so weiter und so fort.
Ja. Also du siehst da schon auch einen wichtigen Hebel in dieser Erstellung und in diesem Aufbau von Vorbildsymbolen und Vorbildakteuren. Das ist doch schon auch eine Lösung für den Fachkräftemangel, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Kann ich nicht genau sagen, weil, sagen wir, das Thema Fachkräftemangel betrifft ja nicht nur die Gastronomie. Der Schreiner hat keine Mitarbeiter, der Installateur sind ja viele andere. Natürlich die Gastronomie hat
den haben auch keine Helden eben.
Ja, also die Gastronomie hat den großen Nachteil. Das muss man sagen, dass man halt natürlich, außer man kauft jetzt bestimmte Dinge zu im Convenience-Bereich, aber ansonsten, es gibt keinen Roboter für meine Begriffe, der vernünftig ist, der jemand bedient. Es gibt auch niemand, der in der Küche die Sensibilität hat, das abzuschmecken oder perfekt zu garen oder sonstiges. Deswegen brauchen wir Leute. Das ist ja das, was wir auch wissen müssen. Ja. Und was man auch sagen muss, und das ist auch vielleicht ein Punkt, der heute noch nicht gefallen worden ist, der Gast muss auch endlich begreifen, dass diese Arbeit bezahlt werden muss, dass der Inhalt bezahlt werden muss. Ich meine, ich sage immer das Beispiel, jetzt kommt bei mir der Installateur und sagt 79 Euro die Stunde. Ja? Ich meine, wenn wir heute bestimmte Parameter in der Gastronomie zugrunde legen würden, keine 79 Euro, sondern insgesamt nur die Zeit dessen, was man braucht, um abends für die 30 Leute das auf den Tisch zu zaubern, die Intensität, der Zeitaufwand, da müsste man sich wirklich mal hinsetzen, fairerweise, und sagen, okay, ich mache jetzt eine Vollkostenrechnung, indem ich wirklich alles plus den Aufschlag zugrunde lege und neu kalkuliere. Und dann muss ich auch sagen, ich nehme ja gerne das Beispiel mit dem Wiener Schnitzel. Das ist ja so auch so unterschiedlich heute mit dem Kalbfleisch. Wer heute noch, und das habe ich x-mal für mich auch persönlich ausprobiert, wer heute ein Wiener Schnitzel vom Kalbsoberschale oder vom Kalbsrücken unter 30 Euro verkaufen kann. Ich weiß nicht, wie der das macht. Vielleicht geht er bei pleite oder der hat irgendwie im Hintergrund noch eine Einnahmequelle, weil man alleine das Fleisch, die Mühe, das Fett, der Aufwand, die Beilagen, das kostet ja alles Geld.
Wird ja auch immer seltener unter 30 Euro. Ja. Findest du es Gastronomie generell zu preiswert?
Würde ich so nicht sagen, es muss gerechtfertigt sein. Also wenn ich heute einen, nehmen wir mal das Beispiel Fisch ist extrem teuer geworden, auch Fleisch. Und wenn ich heute wirklich einen sehr guten Fisch aus einer wirklich artgerechten Aufzucht, ob Aquakultur oder ob das heute aus dem Meer kommt, eine Seezunge konsumieren möchte, dann muss es mir klar sein, dass ich dafür Geld ausgeben muss. Wenn ich aber heute so eine Panzerplatte mit gepresstem Fisch paniert in die Pfanne lege, dann muss es mir auch klar sein, dass es Fisch ist, aber dass es nichts mit dem wahren Erlebnis von Fischessen zu tun hat. Dann esse ich Fisch, aber das ist jetzt kein kulinarisches Highlight. Und das Highlight, wie heute mein Anzug von Brioni, vielleicht leiste ich mir mal so einen Anzug, den muss ich auch bezahlen. Also die sagen ja auch nicht zu dir, ja, der hat auch nur zwei Ärmel und hat eine Knopfleiste, aber das ist halt ein Stoff, das ist eine handgefertigte Ware, verleitet einem zu einem Statussymbol, es ist das Gefühl, ich habe etwas Besonderes an und so weiter und so fort. Und so ist auch beim Essen. Und ich meine, das muss man auch nochmal sagen, wenn ich heute in einem Restaurant sitze und am Ende die Rechnung kommt und ich einen total tollen Abend hatte, gucke ich nur auf die Endsumme, gucke ich nie einzelne Posten durch. Wenn ich im Restaurant sitze und, naja, das begann schon beim Aperitif und dann habe ich schon lange gewartet, dann bringt er das Falsche, dann muss ich sagen, dann merkt man schon, aha, ich fühle mich nicht adäquat für das, was da unten steht, behandelt oder bedient. Und dann fange ich an, kritisch zu werden. Und das, glaube ich, müssen sich die Gastronomen, das war unser Credo immer, wenn der Gast rausgeht, darfst nicht du fragen und sagen, na und, hat es Ihnen gefallen, was ja oft der Fall ist, sondern wenn der Gast von sich aus sagt, danke vielmals, es war ein schöner Abend und ich habe mich wohl gefühlt und herzlich und toll oder was auch immer, oder jetzt freue ich mich auf Schlafen gehen, dann muss ich sagen, dann hat man so ein geiles Gefühl. Und dann war für mich das Geld, der Aufwand sekundär. Für mich war diese Befriedigung meines Egos, meines Stolzes, meines Ehrgeizes war wichtiger, als wie nur zu sagen, jo, jetzt hat da einer 500 Euro bezahlt. Da kannst du nichts runterbeißen, weil am nächsten Tag beginnt der Tag wieder von vorne und du hast keinerlei Garantien, dass der nächste Tag genauso erfolgreich ist wie der Tag, der davor war.
Ja, ja. Gibt es eigentlich so Momente jetzt wie diesen, den du angesprochen hast, wo du sagst, da hast du dich so gut gefühlt, die du vermisst aus deiner aktiven Zeit?
Ja, ganz viele. Ganz, ganz, ganz viele Momente, weil ich muss mehrere Dinge sagen dazu. Einmal habe ich in dieser Art von Gastronomie eine Zielgruppe kennenlernen dürfen, zu der ich sonst schwer hingekommen bin oder wäre. Das sind Menschen mit einem besonderen Bildungsstand zum Teil, aber auch aus Unternehmen, die ja normalerweise hätte ich persönlich ja keinen Zugang gehabt. Also war für mich für das Netzwerk, für die persönlichen Unterhaltungen, Ansprachen, Atmosphären ein Lotto Zwölfer, so einen unter Anführungszeichen Gourmet- und Freundeskreis daraus zu generieren. Das war das eine. Das zweite ist natürlich auch, ich sag mal, international ein Standing zu bekommen mit der Sterne-Auszeichnung, was ja weltweit respektiert wird. Also ich kann noch ein Beispiel sagen. Also ich war jetzt letztes Jahr in Singapur und dann gibt es da verschiedene neue Restaurants. Ich habe einen Freund, der hat einen ganz tollen D-Laden, sagt er, du gehst jetzt darüber in dieses neue Restaurant, mir fällt es jetzt sofort nicht ein, aber es kennt jeder, wo die Teig Waren vor der Tür gemacht und diese Dimsams und so weiter, Din Tai Fung heißt es, gehst du darüber und dann hat der angerufen, der Chinese, der kein Wort Englisch und Deutsch spricht, der hat angerufen und hat gesagt, jetzt kommt da aus Deutschland ein Koch, weil ich habe ihm gezeigt, mein Magazin, und da musst du dir vorstellen, dann kamen die da, wir waren zu sechs, die haben aufgefahren, das ganze Spektrum der Speisen und die Geschäftsführerin kam und so weiter und zum Schluss habe ich gesagt, ja, jetzt bitte bezahlen, dann sagt sie, No check. You are our guest. Stell dir mal vor, wo geht denn das? Ich meine, was haben die davon, wenn Johann Lafer in Singapur bei Din Tai Fung da mit sechs Personen isst? Was er verstehst du? Nein, jetzt mal ehrlich. Verstehst du? Also muss man ehrlich sein, was für eine geile Situation. Also ich hätte gerne bezahlt. Aber da sieht man, Essen und Trinken verbindet. Essen und Trinken hält nicht nur Leib und Seele zusammen, sondern Essen und Trinken ist ein weltübergreifendes, eine Situation, die wir alle brauchen. Wir haben keine Konjunktur.
Ja. Das wären jetzt sehr schöne Abschlussworte, aber ich habe trotzdem, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, noch eine allerletzte Frage, nämlich: Wie sieht's in Zukunft aus? Du hast jetzt zu Beginn des Podcasts eben gesagt, du bist zwar offiziell Rentner, aber ich glaube, jeder, der dich ein bisschen kennt, weiß oder hat sehr große Mühe, sich vorzustellen, wie du den ganzen Tag
ich könnte es auch gar nicht. Also ich meine, ich habe in der Corona-Zeit ja wie alle zwei Jahre entsorgt und die Container gefüllt und aufgeräumt und Ich muss da ganz ehrlich sagen.
Hat gereicht irgendwann, oder?
Ja, nein. Ich hatte so ein Gefühl, ganz schlimmes Gefühl war für mich morgens, 9 Uhr stehe ich auf. Warum soll ich jetzt aufstehen? Was soll ich denn jetzt machen? Ja. 10 Uhr reicht doch auch. Ja. Dann denkst du, ja, jetzt gehe ich duschen. Ach nee, mache ich heute Nachmittag. Dusche ich jetzt erstmal nicht, bleibe ich so, gehe runter, setze mich vorm Fernseher. Dann Mittag sagst du, jetzt, was soll ich denn jetzt essen? Ja, irgendwas Einfaches. Hast doch gar keinen Bock, was zu kochen. Dann, ja, was kommt im Fernsehen? Ja, jetzt gucke ich Fernsehen. Nee, jetzt mache ich einen Mittagsschlaf. Also entschuldige bitte. Also
ist ja kein Leben, oder?
Also, ja, also wenn es gibt wahrscheinlich viele Leute, die sagen, das reicht mir schon. Ja. Mir reicht's einfach nicht. Ich möchte Abwechslung, möchte Bewegung haben, ich möchte Dinge erleben, ich möchte auch eine Bestätigung haben, ich möchte Erfolg haben, Erfolg ist auch eine Droge, Erfolg ist eine Motivation und so weiter und so fort. Aber du wolltest ja noch eine letzte Frage stellen.
Ja, ich wollte eben fragen, was deine Zukunft ausschaut, was du noch, ob du Dinge noch vorhast, wie du dir jetzt ja deine Rente in Anführungszeichen vorstellst und wie du sie gestaltest.
Das kann ich sehr gut erklären. Also ich habe das Glück, dass Johann Laf oder Lafer eine Assoziation für viele mit Kochen ist. Ja. Und dass ich natürlich in diesem Zeitraum des Aufbaus, wie gesagt 46 Jahre, sehr vieles mitbekommen durfte als Testimonial diverser Firmen, als Koch, als solches, als Vielreisender. Und da habe ich natürlich in meinem Leben sehr vieles aufgesaugt und sehr vieles auch für mich bewertet. Und ich habe immer gesagt, es gibt Dinge im Leben, die mir fehlen. Jetzt im Produktbereich, zum Produktbereich in der Küche, sind mir manchmal Dinge aufgefallen, worüber ich mich geärgert habe. Zum Beispiel, wenn man so die Gummispachtel nimmt zum Saubermachen, man legt sie dann raus von der Schüssel, ist der Tisch dreckig. Habe ich gedacht, es muss da was geben. Warum gibt es keine Gummispachtel, die so hoch ist, dass man, wenn man sie hinlegt, dass nicht diese Gummischaube vorne auf dem Tisch liegt und so weiter. Mhm. Und das habe ich nach meinen vielen Erfahrungsjahren eben bei Weber Grill, bei Villa & Boch, bei WMF 20 Jahre, habe ich dann einfach angefangen, selbst mit Leuten Dinge zu entwickeln. Ich habe ganz viele Patente, ich verkaufe heute sehr viele Produkte unter meinem Namen und ich möchte einfach den Menschen vollumfänglich mit Rezepten, mit Apps, mit Produkten, aber auch mit persönlichen Ratschlägen die Kochwelt oder das Kulinarische verschönern, versüßen, verfeinern, motivieren, das zu tun. Und da bin ich auf vielen Facetten bin ich tätig. Zum Beispiel, ich habe für Augustinum 7700 Senioren in der Residenz, mache ich jede Woche ein Vitalmenü. Mhm. Ich möchte, dass diese Leute einfach jede Woche von mir abwechselnd ein Menü bekommen, damit sie das Gefühl haben, dass man wirklich sich überlegt, wie man deren Leben noch lebenswerter gestalten kann. Ist ein Beispiel, ist ein Herzenswunsch von mir. Oder ich betreue verschiedene andere Firmen, die einfach fragen, Mensch, Herr Lafer, mit Ihrer Berufserfahrung, wo können wir noch mehr auf die Wünsche unserer Kunden eingehen? Was will der Kunde eigentlich? Also all das, was ich heute mache, ist resultierend aus meinen Berufserfahrungsjahren. Ich möchte einfach, und das ist jetzt wirklich Größenwahnsinn, das schicke ich vorweg, aber ich möchte eines gerne haben, und das ist jetzt auch mein Schlusssatz. Das ist, wenn man irgendwann mal, wenn Johann Lafer nicht mehr da ist, sagt, Mensch, Lafer, dass man an die Person denkt in Verbindung mit dem, der Kochen zumindest mal in der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht hat und der es immer ehrlich mit dem Verbraucher gemeint hat und zwar nichts gemacht hat, um eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro zu machen, sondern für mich ist das eine ernsthafte Angelegenheit. Für mich ist das Leben, denn ohne Lebensmittel kein Leben. Und für mich ist das etwas, was ich niemals unterschätzen darf, nämlich 60% aller Krankheiten sind ernährungsbedingt. Und wenn ich selber mein Leben in gewissermaßen durch Ernährung bestimmen kann, und ich auf der anderen Seite Menschen habe, die das gelernt haben, die versuchen, das wirklich mit dem Konsumenten ernst zu nehmen, dann muss man einfach dankbar sein. Und dann hoffe ich sehr, dass irgendwann die Leute sagen, Mensch, der Lafer war nicht nur ein Österreicher, der hat einen Podcast bei Rolling Pin gemacht, sondern der hat zumindest versucht und hat mir so manches versucht, schmackhaft zu machen, was ich heute noch anwende. Wenn das der Fall ist, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Ja, das sind ja fast schon rührende Abschlussworte. Ich bin gerade ein wenig, weiß gerade nicht, was ich darauf sagen soll, außer womit man wirklich sehr gut abschließen kann, ist, was man jetzt rausgehört hat von dir, auch in der Rente größenwahnsinnig bleiben, richtig?
Im positiven Sinne. Weißt du, das Schlimmste ist aufzugeben. Ich sage immer, you never give up. Man muss immer mit sich selbst im Einklang stehen. Und wenn man damit, was man macht, zufrieden ist, dann ist es ein positiver Stress und ich habe das Gefühl, es tut mir gut und deswegen lasse ich mich davon nicht abbringen.
Lieber Johann Lafer, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben, finde ich, wir sind sehr stark in die Tiefe gegangen. Du hast uns sehr viel über deine Herangehensweisen und deine Sicht der Dinge, deine sehr bewährte und jahrzehntelang bewährte Sicht der Dinge mit deinem Erfahrungsschatz darüber erzählt, was Gastronomie kann, was Gastronomie soll, wohin sie sich hinentwickeln könnte, wie du das Ganze siehst. Das hat mir sehr, sehr gut getan, deine Meinung darüber auch mal so persönlich zu hören. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Rolling Pin Convention Berlin. Oft sieht man dich dort, ich hoffe auch dieses Jahr.
Also
aber du bist ja in Rente, ja?
Ich bin in Rente. Ich habe keine Zeit mehr. Rentner haben nie Zeit.
Gut. In diesem Sinne sage ich trotzdem bis bald. Nochmal danke und einen ganz herzlichen Gruß an dich nach Deutschland.
Und ich grüße ganz herzlich meine Heimat Steiermark, die ich sehr vermisse. Servus.